Herr Jesus, gib uns deinen guten Geist, segne du Reden und Hören. Amen. Ja, liebe Gemeinde, was wird das neue Jahr bringen? Gestern, ich weiß nicht, wer die Ansprache der Bundeskanzlerin gehört hat, da kam dann mehrfach auch das vor, dass wir am Anfang eines Jahrzehnts stehen. Und bei mir kam so eine Assoziation, als wäre es vorgestern gewesen. Ich weiß noch, wie ich 1980 auf meine Klassenarbeiten geschrieben habe. Da ging es so Richtung Abitur. Und das war irgendwie unwirklich, die 80er Jahre, als die begonnen haben. Und es war für mich dann hätte ich da am Anfang gewusst, was in dem Jahrzehnt alles passiert. Da waren 5 Wohnortwechsel, da habe ich meine Frau kennengelernt, da gab es 7 Monate Auszeit in Israel und vieles, vieles an Erfahrung, auch mit Jesus. Wenn ich jetzt an die 20er Jahre denke, in diesem Jahrhundert, dann würde mir ein Umzug schon reichen. Aber ich wünsche mir auch weitere und neue Erfahrungen mit Jesus und wünsche das uns allen. Wir haben als Lesung gehört hier, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und ja, ich wünsche euch viele Entdeckungen auch mit diesem Bild über das Jahr. Wir haben die Weike gehört und ich vermute mal, dass ihr noch viele andere Zugänge über das Jahr auch haben könnt. Gott spricht auch durch Bilder. Ich wünsche euch das, dass da vielleicht in schweren Zeiten auch ein Zuspruch da ist, auch durch dieses Bild. Und vielleicht auch Zuspruch durch in diesem Wort, in diesem Losungswort über diesem Jahr. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das hat eine unglaubliche Ambivalenz. Wir werden jetzt in der Predigt, wird es nicht um diese Jahreslosung geben, aber es knüpft ein Stück an. Der Predigttext für Neujahr ist zum Teil ein bekanntes Wort aus Johannes 14, die Verse 1 bis 6. Ich lese uns den Text. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich, spricht Jesus. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, dann hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch einen Platz vorzubereiten. Und wenn ich hingehe und euch einen Platz vorbereitet habe, dann will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, das wisst ihr und den Weg wisst ihr auch. Thomas sagte zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Und wie könnten wir den Weg wissen? Jesus sagte zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ja, fängt seltsam an, der Text. Euer Herz erschrecke nicht. Bibeltexte, die erschließen sich oft erst im Zusammenhang. Da ist der Bibellesekurs übrigens sehr zu empfehlen. Da werdet ihr gerade auch da dran sein, Bibeltexte zu verstehen und zu entdecken. Und wenn wir dann hier in den Zusammenhang schauen, dann merken wir machen auf einmal einen Sprung. Wir waren gerade in den Weihnachtstagen und dann haben wir hier einen Predigttext, der nicht mehr Weihnachtszeit, sondern vorösterliche Zeit schon wieder darstellt. Jesus spricht zu seinen Jüngern. Euer Herz erschrecke nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es wird sehr unterschiedlich sein. Wo ist vielleicht auch ein mulmiges Gefühl? Was wird das Jahr bringen? Wo sind Sorgen? Wo sind Nöte? Wo sind Hoffnung? Wo freue ich mich drauf? Eine ungewisse Zukunft. Vieles haben wir nicht in der Hand. Das 13. Kapitel im Johannesevangelium gibt so ein bisschen Aufschluss auf die Turbulenzen, in denen die Jünger damals standen. Davor in dem Text, das lässt verstehen, warum Jesus hier diesen Satz sagt, euer Herz erschrecke nicht. da war die Fußwaschung. Und dann war auf einmal diese Situation, wo einer aus der Runde Judas als Verräter benannt worden ist. Und dann ging es auf einmal in die andere Richtung. Da gab es das neue Gebot, das Doppelgebot der Liebe. Und das Letzte, was direkt vor diesem Wort dann beschrieben wird, ist die Ankündigung der Verleugnung des Petrus. Und das alles innerhalb ganz kurzer Zeit. Also es geht hin und her. Ich weiß nicht, ob wir uns so emotional in die Rolle der Jünger, in die Jünger versetzen können. Da geht es Schlag auf Schlag. Meine Vermutung ist, die Jünger, die haben Kreise im Kopf. Den Überblick hat da keiner mehr. Die sind mit Jesus unterwegs und dann wird kündigt, macht Jesus Andeutungen, die sie verstehen oder nicht verstehen. Dann spricht Jesus klare Worte, die sie verstehen, aber doch nicht verstehen. Eine aufgeschreckte, verwirrte, orientierungslose Truppe. Ich vermute, manches haben sie erst dann im Rückblick erfasst. Manchmal ist es ja so im Leben. Vermutlich hätten sie gerne so weitergemacht, wie das in den Monaten, in der Zeit davor gewesen ist. Männer in den besten Jahren und dann ja mit Jesus unterwegs. Warum nicht eventuell irgendwo Hütten bauen mit Jesus? Auch das war Thema. Wobei die Wohnungsfrage sowas von uninteressant war, im Vergleich zu dem, dauerhaft mit Jesus beieinander zu sein. Verraten, verleugnet, Ankündigung seines Sterbens, das braucht es doch gar nicht. Also verwirrt, verunsichert, orientierungslos und dann spricht Jesus dies, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Vertraut Gott und vertraut mir. Der Weg, den ich gehe, den gehe ich für euch. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Und wenn das nicht so wäre, dann hätte ich euch gesagt, ich gehe, um euch einen Platz zu bereiten. Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, wie verlockend die Vorstellung ist, Mehrfamilienhaus. Das ist die Lebenssituation bei vielen, ist, glaube ich, eher Einfamilienhaus bislang. Es gibt eine Steigerung von dem, was ihr bislang erlebt. Da geht es um mehrere Wohnungen, da geht es um viele Wohnungen, die im Hause Gottes sind. Also das heißt, ganz große Wohngemeinschaft. Das Interessante ist, da steht nicht in meines Vaters Dorf sind viele Häuser. Da steht in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Und jetzt schaut euch mal um, mit wem ihr dann so Tür an Tür dann miteinander sein werdet. Und die Lebensqualität wird eine größere sein als im Einfamilienhaus. Das lässt, kann man sich, glaube ich, kann sich mancher nur schwer vorstellen. Eine Nähe zu anderen, die nicht unangenehm ist, die einfach nur gut tut und mit Jesus unter einem Dach. Glaubt an Gott und glaubt an mich, vertraut mir. Den Weg, den gehe ich für euch. Und ich gehe, um euch den Platz zu bereiten. Und wenn das geschehen ist, dann komme ich, um euch zu mir zu holen. Ihr sollt sein, wo ich bin. Und dann sagt Jesus etwas, und wo ich hingehe, das wisst ihr, und den Weg wisst ihr, und den kennt ihr auch. Und das ist so eine Klassikersituation. Ich weiß nicht, wer das von euch auch so kennt. So eine Klassikersituation. Da sagt jemand etwas, anscheinend einen sehr gewichtigen Satz. Und dann sitzt man so dazwischen und denkt, Mensch, bin ich jetzt eigentlich der Einzige, der das nicht richtig kapiert? Schon mal erlebt, die Situation? Bin ich jetzt der Einzige, der das nicht so richtig kapiert? Du sitzt da und sage ich jetzt was oder sage ich nichts? Frage ich etwas oder frage ich nicht? Wer fragt, das ist ganz oft so, wer fragt, gewinnt. Und hier in diesem Abschnitt, wer kann es anders sein? Thomas, der dann auch nach der Auferstehung da nochmal eine wichtige Rolle spielt. Und auch da der Fragende, der in Frage stellende ist, Thomas ist dann der sich traut. Wenn der nicht gefragt hätte, ich weiß nicht, wie das gegangen wäre. Aber Thomas ist dann der sich traut, die Frage zu stellen. Und ich vermute mal die Frage, die anderen auch alle hatten an Jesus. Ich wünsche uns das, dass wir in unserer Gemeinde in diesem neuen Jahr viel Freiheit haben, zu fragen und zu sprechen, zu reden und zu klären. Das braucht es und das braucht es hier auch in dieser Situation. Und Thomas sagt, wie können wir, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst, wie können wir den Weg wissen? Ich gedacht, da gehört schon einiges dazu. Und ich glaube, das ist etwas Grundsätzliches, auch bei Jesus. Wir sind das Bitten gewohnt und wir sind das Danken gewohnt. Wir sind das Loben gewohnt. Vielleicht haben wir auch das Klagen als etwas Gutes entdeckt. Das ist auch biblisch übrigens. Wir können zu Jesus kommen und klagen. Aber wir können auch zu Jesus kommen und fragen. Wir können alles fragen. Und auch da gilt so die Regel für Gruppengespräche, es gibt keine dummen Fragen für Jesus. Nicht nachzufragen oder etwas nicht zu sagen, das zieht manchmal Probleme nach sich. Ich weiß nicht, wer das aus dem familiären Rahmen kennt, ich möchte ein Beispiel aus meiner Familie bringen. Wir waren kurz vor Weihnachten waren wir mit Mama zum Kaffee trinken zusammen raus. Sie waren unter anderem bei uns. Und so im Gespräch kriegte meine Frau dann auf einmal durch die Gisela mit, dass am 2. Januar Wochenende ist Kirchenvorstandsklausur und am 3. Wochenende am Samstag, da treffen sich übrigens die Verantwortlichen der Hauskreise. Und das gibt es in Lauben bestimmt nicht, so eine Dynamik. Ich hatte es vergessen, das zu sagen. Das brauchte dann einen gewissen Klärungsprozess, auf den will ich hier nicht so weiter eingehen. Es ist auch nicht das erste Mal, dass mir das so passiert ist, muss ich hier zugeben. Ich hatte es in dem Fall aber schlicht und einfach vergessen. Und das Anliegen von Ute, können wir nicht vorher sprechen, bevor du Termine vereinbarst? In dem Fall war ich dann zumindest teilweise einsichtiger Ehemann, auch wenn ich glaube, und da seid ihr wahrscheinlich in ähnlichen Situationen, auch wenn es nicht immer möglich ist, Termine auch im Vorfeld dann auch in dem persönlichen, in dem familiären Rahmen abzusprechen. Und mich hat das nochmal beschäftigt dann mit Terminabsprachen in der Familie. Ich weiß nicht, wie die Praxis in euren Familien ist. Bei uns gibt es Verschiedenes. Ne? Manchmal ist es eben so, dass wir dann uns Termine im Nachhinein einfach mitteilen. Das ist, wie an diesem Beispiel deutlich, nicht immer erfolgreich. Manchmal gibt es auch vor einer Zusage für irgendeinen Termin nochmal eine Rückfrage. Du sag mal, kann ich das festmachen? Eine dritte Variante wäre so das Überlegen, ob einer von uns oder wir beide da irgendeine Sache mitmachen und es geht im Anschluss vielleicht darum, irgendwelche Termine zu vereinbaren. Und dann gibt es noch so eine Ebene, wir haben in diesem Jahr irgendwann unseren 30., nicht irgendwann, ich weiß wann, unseren 30. Hochzeitstag und wo wir dann überlegen, was wollen wir denn da miteinander machen? Da einen Termin, wie wollen wir das gestalten, wie wollen wir das miteinander begehen, was wollen wir da Schönes miteinander tun, da sind wir, haben ein Eheseminar auf Schloss Kraheim oder ein paar Tage Urlaub, da ist manches, wo wir da im Gespräch sind und sind da am Überlegen, wie kann das gehen? Also in ganz verschiedenen Ebenen bei so einer simplen Geschichte Termine abzusprechen. Ich komme gleich nochmal zurück darauf, warum mir das wichtig ist. Im Predigttext reagiert Jesus hier auf den Thomas, auf die Frage. Und er sagt, ich zeige euch den Weg, ich zeige euch die Wahrheit, ich zeige euch erfülltes Leben. Steht das da? Was steht da? Da steht, ich bin. Ne? Das ist eines dieser sogenannten Ich Bin-Worte bei Johannes. Also da steht nicht, ich zeige oder durch mich, da weißt du, wie gelingendes Leben funktioniert. Da steht, ich bin. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus ist der Weg. Er ist nicht nur den Weg gegangen, den Weg über in Golgatha ans Kreuz, den Weg durch Tod und Auferstehung, durch das Sterben zum Leben. Er ist der Weg und er ist die Wahrheit. Er ist keine Wahrheit, die bloßstellt. Er ist die Wahrheit in Liebe. Wahrheit an sich ist nicht immer gut. Hat vielleicht auch mancher schon erfahren. Wahrheit kann auch was Bloßstellendes sein. Und das ist nicht die Wahrheit, um die es Jesus geht. Und dann kommt dieser Satz, Jesus sagt, ich bin das Leben. Im Vorfeld bin ich auf einen Text in Bonhoeffers Ethik gestoßen, der sich da näher auseinandersetzt. Ich kann hier nicht so alles wiedergeben, ich bin da auch im Verstehen noch. Aber das ist schon etwas ganz Wesentliches. Er sagt nicht, wenn du so und so lebst, wie ich es sage, dann hast du das Leben. Er sagt, ich bin das Leben. Paulus knüpft da an im Philipperbrief, Christus ist mein Leben. Im Kolosserbrief, Christus ist unser Leben. Es geht nicht um irgendeine christliche Lehre. Das Wort ward Fleisch. Es geht um das Verbundensein mit Christus. Christ in Christus ist das Leben. Wenn wir in dieses neue Jahr gehen, dann wird es Verschiedenes bringen. Und es wird vielleicht, ich möchte an diesem Beispiel mit den Terminen anknüpfen, vielleicht so Sachen geben, wo man in so Termine rein stolpert und dann irgendwie denkt, Mensch, mit Jesus habe ich da überhaupt noch nicht drüber gesprochen. Und dann geht das so ähnlich wie in dem Beispiel, wie ich das vorhin benannt habe. Oder Termine, die man eben einfach so machen muss und Jesus bittet, Mensch, Jesus, sei dabei. Ich wünsche uns allen auch diese Zeiten, diese Termine, die man mit Jesus besprochen hat. Oder auch die Termine, wo er zu euch gesprochen hat, wo er sagt, das wird dir gut tun. Und dann geht man daraufhin Wege mit ihm. Jesus hat uns, die Glieder seiner Gemeinde, in seine Nachfolge gerufen. Und das gilt auch für 2020. Das gilt in allem hin- und hergerissen sein. In allem, und wir hatten heute Morgen ein längeres Gespräch mit Besuch, den wir hatten, über diese Jahreslosung und diese Ambivalenz, dieses Hin- und Hergerissensein, dieses Glauben wollen und auch nicht glauben können. Und auch in dem lädt uns Jesus ein, vor ihm zu sein. Wir dürfen kommen mit all dem, was noch nicht ist in unserem Leben, mit allem Zweifel. Aber in ihm ist das Leben und er lädt uns ein mit all unseren Begrenztheiten, mit ihm zu sein, mit ihm zu gehen. Ich wünsche dir und mir, dass wir das in diesem Jahr auch immer wieder sagen können. Jesus, du mein Leben, geh du voran oder geh und nimm mich an deine Hand. Es darf aber auch, und das wird bestimmt diese Dinge geben, Jesus, das hatte ich gar nicht auf dem Zettel, dass ich das mit dir besprechen könnte oder das habe ich gar nicht abgesprochen. Es geht nicht um irgendeine verkrampfte Frömmigkeit. Es geht manchmal auch um Wege, die wir gehen und dann wir sagen, behüte mich vor, dass ich nicht wieder die gleichen Dummheiten mache oder behüte mich vor dem Bösen. Jesus lädt uns ein mit diesem Wort. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Amen.